Wettbewerb in Frage. Eine Sendereihe im Rahmen des Forschungsprojekts SPACE, Spatial Competition and Economic Policies. Folge 6. Wer gestaltet wie und was am Feld des gemeinnützigen Wohnbaus? Bauträgerwettbewerbe zwischen Markt und sozialem Anspruch.
Die gemeinnützige Wohnraumwirtschaft wird meistens im privaten Markt oder staatlichen Segmenten Gemeindebau gegenübergestellt und wird nicht sehr differenziert in sich analysiert.
In Wien leben und wohnen fast 2 Millionen Menschen, ein großer Teil davon im sozialen Wohnbau. Dieser macht rund 43% aller Wohneinheiten neben dem privaten Mietmarkt und dem Wohneigentum aus. Welche Mechanismen und Akteurinnen aber formen dieses Segment des Wohnmarktes und welche Rolle spielen Wettbewerbsformate dabei? Um diese Fragen geht es in der heutigen Sendung. Lisa Buchner spricht mit Katharina Litschauer und Carina Altreiter über deren Feldanalyse gemeinnütziger Bauträger und mit Raffaela Koth über Bauträgerwettbewerbe zwischen städtischer Gestaltungsmacht und Vermarktlichung. Kapitel 1: Der Wiener Wohnungsmarkt und Gemeinnützigkeit.
Lange Zeit waren gemeinnützige Bauträger in Wien eigentlich für einen Großteil des Neubaus verantwortlich, also haben rund 90% des Neubaus produziert. Gewerbliche Bauträger haben dementsprechend halt eigentlich nur einen sehr geringen Anteil gehabt. Und in den vergangenen Jahren, insbesondere in den letzten 5 bis 10 Jahren, hat sich das doch durchaus geändert.
Katharina Litschauer forscht am Institut für Soziologie und empirische Sozialforschung an der Wirtschaftsuniversität Wien zum Wohnungsmarkt.
Mittlerweile bauen Gemeinnützige nur mehr etwas mehr als ein Drittel der Wohnungen. Dass sie trotzdem weiterhin zentrale Akteure am Wohnungsmarkt sind, sieht man vor allem aber beim Wohnungsbestand. Über die Hälfte der Wiener Mieterinnen und Mieter lebt im sozialen Wohnbau.
Der soziale Wohnbau in Wien unterteilt sich dabei in einerseits von der Stadt selbst gebauten und verwalteten Gemeindebau und andererseits von der Stadt geförderten bzw. von gemeinnützigen Bauträgern errichteten Wohnbau. Der Zugang zu Gemeindebau als auch gemeinnützigen Wohnbau hängt an Einkommensobergrenzen. Die sind allerdings hoch angesetzt, sodass theoretisch 80% der Wiener Bevölkerung darunter fallen. Bei Einzug in gemeinnützige Wohnbauten sind in der Regel einmalige Finanzierungsbeiträge, die man bei Auszug wieder zurückbekommt, zu zahlen. Damit ergeben sich aber im gemeinnützigen Wohnbau im Unterschied zum Gemeindebau gewisse finanzielle Eintrittshürden für Mieterinnen. Was schließlich das Verhältnis zwischen den beiden Sektoren im sozialen Wohnbau betrifft, setzt die Stadt Wien ab der Nachkriegszeit vermehrt auf Förderung und Gemeinnützigkeit. 2004 hörte die Stadt Wien überhaupt ganz auf, Gemeindebauten zu errichten. Seit 2019 wurde wieder eine sehr geringe Anzahl von neuen Gemeindewohnungen bewerkstelligt. Damit übernehmen also vor allem gemeinnützige Bauträger die Produktion von leistbarem Wohnraum. Zu diesen Katharina Litschauer.
Was sehr spannend ist, ist diese Heterogenität im Feld und eigentlich auch das Bewusstsein innerhalb der Gemeinnützigkeit für diese Heterogenität, dass es große gibt und kleine gibt, dass die aber auch unterschiedliche Zielgruppen haben, ein unterschiedliches Marktverhalten haben, ein unterschiedliches Verhältnis zu gewerblichen Bauträgern auch haben und dass dieses Bewusstsein innerhalb der Gemeinnützigen sehr da ist und mir kommt vor, in der Politik halt teilweise nicht so sehr anerkannt wird.
Insofern ist die wissenschaftliche Beschäftigung mit dem gemeinnützigen Sektor und den Unternehmen oder Genossenschaften, die eben einen großen Teil des Wohnraums in Wien herstellen, politisch relevant. Denn die Stadt Wien erhebt den Anspruch, den Wohnungsmarkt leistbar zu halten und vor allem durch die Gemeinnützigkeit entsprechend zu beeinflussen. Daher ist es wichtig, über Entwicklungen und Konstellationen innerhalb dieses Feldes Bescheid zu wissen und Steuerungsinstrumente gegebenenfalls anzupassen.
Um sicherzustellen, dass beispielsweise auch kleinere Genossenschaften weiterhin aktiv Neubau betreiben und nicht nur große Unternehmen, die immer und immer wieder dieselben Wohnprojekte bauen.
Gemeinnützige Bauträger, ob Genossenschaft oder Unternehmen, ob klein oder groß, unterliegen dem Wohngemeinnützigkeitsgesetz und müssen gewissen Anforderungen genügen. Dazu gehört das Kostendeckungsprinzip. Das heißt, die gemeinnützigen Bauträger dürfen nur die notwendigen Kosten für Errichtung, Erhalt und Verwaltung an die Mieterinnen weitergeben. Durchschnittlich macht die Bruttomiete bei Gemeinnützigen so um die 7 Euro pro Quadratmeter aus. Die Auszahlung von Gewinnen an Eigentümer ist mit 3,5% jährlich gedeckelt. Der große Rest muss in Ankauf von Bauland, Errichtung oder Renovierung investiert werden. Land und Finanzierung für ihre Bauaktivität erwerben die gemeinnützigen Bauträger dabei einerseits über den Markt, andererseits über die öffentliche Hand, die Gemeinde. Bauträgerwettbewerbe stellen hier mittlerweile den entscheidenden Mechanismus dar. Carina Altreiter, Soziologin an der Wirtschaftsuniversität Wien und eine der Leiterinnen des Forschungsprojekts SPACE.
Das ist eine Entwicklung, die wir beobachten, dass aufgrund der gestiegenen Grundstückspreise zunehmend mehr gemeinnützige Bauträger darauf angewiesen sind, über diese Bauträgerwettbewerbe Zugang zu Grundstücken zu bekommen, da der freie Markt aufgrund der gestiegenen Grundstückspreise es nicht mehr möglich macht, hier Grundstücke zu erwerben, die für den geförderten Wohnbau entsprechend geeignet sind.
Denn bei der Errichtung von Wohnbau mit öffentlichen Förderungen sind Bauträger an eine Preisobergrenze für Bauland gebunden, um die später an die Mieterinnen weitergegebenen Kosten niedrig zu halten. Aktuell beläuft sich diese Grenze für den Erwerb von Bauland auf 188 Euro pro Quadratmeter. Allerdings liegen seit 2015 die durchschnittlichen Preise für einen Quadratmeter Bauland am privaten Markt in Wien zwischen 608 und 912 Euro. Besitzen Bauträger also keine eigenen Baulandreserven, möchten oder müssen aber mit öffentlicher Förderung sozialen Wohnbau errichten, ist für sie die Teilnahme an Bauträgerwettbewerben die einzige Möglichkeit. Carina Altreiter.
Das heißt, der Wettbewerbsdruck beim Bauträgerwettbewerb ist in den letzten Jahren auf jeden Fall deutlich gestiegen, weil hier immer mehr Teilnehmerinnen dabei sind.
Kapitel 2: Die Bauträgerwettbewerbe.
Alle Wohnbauprojekte, die eben mit Mitteln der Wohnbauförderung des Landes Wien gefördert werden und mehr als 500 Wohneinheiten umfassen, laufen eben über den Bauträgerwettbewerb. Bis zum Jahr 2020 wurden mittels 80 Bauträgerwettbewerben ca. 40.400 Wohneinheiten gebaut.
Raffaela Kohut hat sich mit Kolleginnen von der Europäischen Ethnologie der Universität Wien Bauträgerwettbewerbe in ihrer spezifischen Form angeschaut. Der WOFOR Wien erwirbt seit 1984 für die Stadt Wien Bauland, welches er später zur Produktion von sozialem Wohnraum an Entwickler weiterverkauft oder verpachtet. Seit 1995 vergibt der WOFOR dabei statt eigenes Bauland und/oder Wohnbauförderungen eben über Bauträgerwettbewerbe.
Nach der öffentlichen Ausschreibung der Wettbewerbe eben durch den WOFOR Wien haben die teilnehmenden Projektteams, die aus Bauträger, Architektinnen, Freiraumplanerinnen, Expertinnen bestehen, circa 10 bis 14 Wochen zur Ausarbeitung einer Projektidee Zeit. Die Beurteilung der Projekte erfolgt durch eine Jury, die vom WOFOR in Abstimmung mit dem Wohnbaustadtrat bzw. der Wohnbaustadträtin für 2 Jahre bestimmt wird, eben anhand einer diskursiven Entscheidung und nicht anhand einer Punktevergabe.
Die Jury beurteilt die eingereichten Projekte nach einem Vier-Säulen-Modell. Die Kriterien betreffen erstens wirtschaftliche Fragen, also ob effizient und sparsam geplant wurde und eine langfristige Leistbarkeit des Wohnraums gewährleistet ist. Zweitens geht es um die architektonische Gestaltung, wo die Beziehung zum Stadtraum und die Beachtung unterschiedlicher Wohnbedürfnisse und bestimmter Zielgruppen eine Rolle spielen. Drittens wird nach ökologischen Gesichtspunkten bewertet. Dazu gehören die Förderung umweltbewusster Lebensstile, Grün- und Freiräume, aber auch energieeffiziente und umweltschonende Bauweise. Und viertens gibt es das Kriterium der sozialen Nachhaltigkeit, womit die Förderung des gesellschaftlichen Zusammenhalts und Vielfalt ebenso Gewicht in der Bewertung der eingereichten Projekte erhält. Je nach Komplexität der Bauvorhaben wird seit 2013 zwischen ein- und zweistufigen Wettbewerb unterschieden. So soll der Aufwand und das Risiko für die Bauträger reduziert werden. Zugleich kann der Wohnfonds durch die zweite, oft dialogbasierte Stufe auch auf die Weiterentwicklung von Projekten Einfluss nehmen. Was die Teilnehmerinnen an Bauträgerwettbewerben betrifft, erklärt Katharina Litschauer.
Prinzipiell dürfen gewerbliche Bauträger genauso teilnehmen und um die stadteigenen Grundstücke als auch um die Wohnbaufördermittel konkurrieren in dem Format. Allerdings ist es zum Großteil schon so, dass das eigentlich nur gemeinnützige Bauträger machen, weil es bedarf natürlich schon einem gewissen Know-how. Und zweitens sind die Erfolgschancen natürlich auch geringer, wenn leistbarer Wohnraum auf der einen Seite Ziel dieser Bauträgerwettbewerbe ist und auf der anderen Seite profitorientierte Unternehmen stehen, die mit diesem Wohnraum Gewinn machen wollen. Insofern ist es für den Großteil der gewerblichen Bauträger einfach nicht sehr lukrativ, da teilzunehmen. Und bei den gemeinnützigen Bauträgern gibt es natürlich auch gewisse Einschränkungen, weil historisch gewachsen gibt es einfach auch sehr viele kleine Genossenschaften, die auch aus ihrem unternehmerischen Selbstverständnis heraus überhaupt kein Interesse haben, so große Bauprojekte zu machen, geschweige denn das ökonomisch umsetzen könnten.
Zu den Unterschieden und variierenden Motivlagen bei den gemeinnützigen Bauträgern als Teilnehmer an den Wettbewerben, Carina Altreiter.
Einerseits haben wir Bauträger, die sehr früh bei diesen Bauträgerwettbewerben mitgemacht haben und auch eine große Expertise in denen aufgebaut haben. Das heißt, viele Teilnahmen auch entsprechend erfolgreich sind. Und dann gibt es jene kleinen Bauträger, so kleinere Genossenschaften oft, die ein bisschen eine Bredouille jetzt kommen, weil sie früher den Vorteil hatten, dass sie über Verteilungspolitik bedient worden sind mit Bauland, jetzt aber für die Bauträgerwettbewerbe einfach zu wenig Ressourcen haben, um überhaupt tatsächlich konkurrenzfähig zu sein. Vielleicht nur, wenn sie Kooperationspartnerinnen finden. Und dann gibt es aber auch Bauträger, die sich über andere Projekte, über Kooperationen mit Gewerblichen, mit Grundstücken versorgen können oder die auch über die eigene Grundstücksbevorratung quasi Reserven haben und deswegen nicht unbedingt auf diese Bauträgerwettbewerbe angewiesen sind, wenn sie bauen wollen. Und die das eher aus Prestigegründen auch machen.
Die Frage nach den Ressourcen betrifft nicht nur die Bauvorhaben selbst, sondern auch schon das Zusammenfinden eines Projektteams und die Teilnahme am Wettbewerb. Raffaela Kohut.
Teilnahme bedeutet für die Projektteams einen enormen zeitlichen, finanziellen, personellen, emotionalen Ressourcenaufwand. Wichtig ist den Teams, das Projekt möglichst einzigartig und innovativ darzustellen. Also da wird schon sehr viel während der Einreichung eben fokussiert dann auf die Präsentation.
Kapitel 3. Die Bauträgerwettbewerbe zwischen Staat bzw. Stadt und Markt.
Vielfach wird in den letzten Jahrzehnten von Wissenschaftlerinnen aus unterschiedlichen Disziplinen eine Ausbreitung wettbewerblicher Diskurse, Formate und Praktiken festgestellt. Und der Bauträgerwettbewerb als Beispiel institutioneller Verwettbewerblichung reihen sich diese eben da ein in diese Entwicklung.
Die Einführung von Wettbewerben in verschiedensten Bereichen seit den 80er und 90er Jahren wird mit größerer Transparenz, Fairness, Innovationssteigerung argumentiert. Im Grunde ein Weg, um begrenzte Güter, seien es soziale oder materielle, unter Wettstreiterinnen zu verteilen, gilt Wettbewerb als effizientes Organisationsprinzip. Inmitten dieser positiv dargestellten Funktionsweise stellt sich aber die Frage, inwiefern Wettbewerb dabei als Marktmechanismus einer Vermarktlichung gesellschaftlichen Lebens Vorschub leistet. Vor diesem Hintergrund analysiert Raffaela Kohut mit Kolleginnen der Ethnologie an der Universität Wien den Bauträgerwettbewerb.
Der Bauträgerwettbewerb weist zwar in seiner Form Dimensionen und Effekte einer Verwettbewerblichung, wie eben zum Beispiel Konkurrenzdenken, einen Willen zum Sieg unter den Projektteams, ein Gewinnstreben und eben eine Selbstoptimierung auf und eben auch die Verschiebung vom Gemeindebau hin zum gemeinnützigen Wohnbau kann auch als neoliberale Vermarktlichung verstanden werden. Der Staat bzw. die Stadt behält aber die Kontrolle über die Rahmenbedingungen des Wettbewerbs, also anhand eben dieses Vier-Säulen-Modells, die eben vom Wohnfonds Wien entwickelt wurden.
So kann zwar von Verwettbewerblichung, nicht aber von Vermarktlichung in Zusammenhang mit Bauträgerwettbewerben gesprochen werden. Projektteams und Jurymitglieder wägen die Kriterien des Vier-Säulen-Modells ab und konkretisieren diese in Projektideen. Dabei kommt es zu einer sogenannten Autonomisierung des Sozialen, erklärt Raffaela Kohut.
Die am Bauträgerwettbewerb beteiligten Akteurinnen wie eben politische Entscheidungsträgerinnen, Institutionen der Gemeinde, Bauträger, Expertinnen aus unterschiedlichen Fachgebieten handeln öffentlich und bestreitbar aus, was sozialer Wohnbau und damit das Soziale bedeuten kann oder soll.
Dies betrifft beispielsweise die Frage, für wen leistbarer Wohnraum ermöglicht werden soll. Mit relativ hohen Einkommensobergrenzen im sozialen Wohnbau wird eher die urbane Mittelschicht als ausschließlich einkommensschwache Gruppen angesprochen. Bei den Aushandlungen durch Bauträgerwettbewerbe geht es aber ebenso um Vorstellungen hinsichtlich Wohnalltag, Wohnbedürfnisse und Zusammenleben. Verhandel- und streitbar ist hier schließlich, dass gerade diejenigen, die mit den Ergebnissen leben dürfen oder müssen, fehlen, die zukünftigen Bewohnerinnen.
Wir haben ja auch Interviews mit Jurymitgliedern durchgeführt, unter anderem auch mit jemand von der sozialen Nachhaltigkeit. Also das wird sehr kritisch bemängelt, dass es da eben keine Bewohnerinnen-Evaluierungen gibt zu den Projekten, die eben aus Bauträgerwettbewerbe entstanden sind.
Neben der Aushandlung des Sozialen haben Raffaela Koth und ihre Kolleginnen durch Interviews mit aktiv an Bauträgerwettbewerben Beteiligten zwei weitere Diskussionselemente herausgearbeitet. Das eine ist die Einschränkung klientelpolitischer Vergaben, die im Vergleich zur Vergabepraxis vor der Einführung von Bauträgerwettbewerben sicherlich reduziert wurden. Allerdings bleibt die Erfüllung der Ideale Fairness, Objektivität und Transparenz, die mit Wettbewerb verknüpft sind, streitbar. So wird beispielsweise von einigen Bauträgern und anderen Akteurinnen die engen Verflechtungen und Doppelrollen im Feld kritisiert. Denn viele Fachexpertinnen der Jury sind selbst immer wieder Teil von Projektteams, die bei Bauträgerwettbewerben einreichen. Eine weitere Aushandlung betrifft schließlich die Vergabe von stadteigenem Bauland im Baurecht oder im Eigentum. Dabei setzt der Wohnfonds Wien zunehmend auf die Vergabe im Baurecht. Das heißt, das Bauland wird nicht an den Bauträger verkauft, sondern zeitlich verpachtet.
Diese Änderung verstehen wir als Beschränkung einer Marktlogik, weil eben Grundstücke nicht mehr tatsächlich privatisiert und gehandelt werden können, sondern eben bei der Gemeinde bleiben und so nachhaltig für den sozialen Wohnbau gesichert werden können.
Zumindest theoretisch dürften Bauträger nämlich Wohnungen in ihrem Besitz, die sie mit Förderungen errichtet haben, bereits nach 5 Jahren verkaufen, auch wenn dies so gut wie nie geschieht. Die gemeinnützigen Bauträger selbst haben unterschiedliche Präferenzen hinsichtlich der Vergabe im Baurecht oder im Eigentum. Dabei kommt es auf die jeweilige Selbstpositionierung der Bauträger an, erklärt Raffaela Koth.
Hinsichtlich ihrer eigenen Rolle als Unternehmen, welches sich eher für Eigentum ausspricht oder einem in der Gemeinnützigkeit begründeten Selbstverständnis, welches sich eher für Baurecht ausspricht.
Durch die verschiedenen Aushandlungsprozesse formen und verändern also Bauträgerwettbewerbe das soziale Wohnen. Zu weiteren Effekten der Wettbewerbe auf die Inhalte, Raffaela Koth.
Also das ist eh auch immer wieder die Frage, die wir uns ganz oft gestellt haben, wie die Wettbewerbsform die sozialen Inhalte der eingereichten Projekte eben selbst beeinflusst. Etwa eben in Richtung von Ideen, die sich möglichst gut in Szene setzen lassen und einer Jury vermitteln lassen oder eben auch, inwieweit die Wohnbedürfnisse bestimmter Zielgruppen erreicht werden, mittels möglichst innovativer Ideen, dass vor allem jetzt bei der Präsentation einfach eben auf möglichst innovative Ideen gezielt wird, die eben beim Wettbewerb gut ankommen.
Während also Bauträgerwettbewerbe eine Machtkonzentration durch klientelpolitische Vergaben oder ökonomische Stärke einschränken, treten andere Hierarchien und Kapitale wie einschlägiges Wissen, Innovationskraft oder soziale Netzwerke am Feld der Bauträger hinzu. Kapitel 4: Das Feld der Bauträger.
Das Interessante ist, wie ein politisches Instrument, nämlich der Bauträgerwettbewerb, den Markt verändert und wie sie sich auswirkt. Und dass ja quasi unterschiedliche Unternehmen unterschiedliche Ressourcen haben oder auch unterschiedlichen Zwängen ausgesetzt sind, vor deren Hintergrund sie quasi in diesen Bauträgerwettbewerb treten müssen oder nicht treten müssen. Das ist schon spannend zu schauen, weil es ja unmittelbar auch Auswirkungen darauf hat, welche Art von sozialem Wohnbau in Wien auch dadurch begünstigt wird, weil die Bauträgerwettbewerbe sind jetzt natürlich nicht die ausschließliche Form, wie geförderter oder sozialer Wohnbau entsteht, aber sie haben schon eine bedeutende Größe, die auch Unterschied macht.
So Carina Altreiter über die Rolle des Bauträgerwettbewerbs am Feld der Bauträger. Und weiter Katharina Litschauer.
Die Stadt Wien hat über dieses Instrument zweifachen Einfluss. Einmal direkt über den Wohnraum und die Wohnqualität, aber ein anderes Mal auch indirekt darüber, dass die Machtverhältnisse unter den Bauträgern beeinflusst werden.
Um diese Machtverhältnisse innerhalb des sozialen Wohnbaus zu berücksichtigen, haben Katharina Litschauer und Carina Altreiter eine Feldanalyse durchgeführt. Hierzu fanden die Wissenschaftlerinnen Indikatoren in Bezug auf verschiedene Kapitalformen im Sinne Bourdieus, wie ökonomisches, kulturelles oder soziales Kapital. Diese Indikatoren wurden auf die in Wien tätigen gemeinnützigen Bauträger angewandt, die Ergebnisse durch Interviews vertieft. Katharina Litschauer.
Ein Aspekt sind Fragen der ökonomischen Stärke, also wie viel Wohnungsbestand habe ich, wie aktiv bin ich überhaupt in meiner Neubauleistung, wie viele Grundstücke habe ich selbst in meiner Bilanz quasi stehen als gemeinnütziger Bauträger, aber eben auch andere Ressourcen, wie die Tatsache, dass für einen Wohnbau zum Beispiel Know-how wichtig ist, dass vielleicht soziale Kontakte wichtig sind, insbesondere bei größeren Wohnbauprojekten, wo ich mit anderen Bauträgern kooperieren muss, um das überhaupt zu stemmen.
Aus diesen Faktoren und der jeweiligen Verteilung dieser Kapitale haben sich in der Analyse vier Feldpositionen und damit einhergehende Strategien ergeben. Auf einer Position sehen Carina Altreiter und Katharina Litschauer sehr kleine, oft alte Genossenschaften, die einzelne Wohnprojekte haben und verwalten, aber kaum Ressourcen besitzen, kaum neu bauen und kaum bei Bauträgerwettbewerben aktiv sind. Dem entgegen versammeln sich unter einer zweiten Feldposition Bauträger, die sehr viele Einreichungen machen und sehr erfolgreich bei Bauträgerwettbewerben sind. Diese sogenannten Innovatoren verfügen über großes kulturelles Kapital. Katharina Litschauer.
Interessant dabei ist, dass das nicht unbedingt die ökonomisch stärksten Unternehmen sind. Das sind eher mittlere Unternehmen, die versuchen, den innovativen sozialen Wohnbau voranzutreiben, die gerade über die Bauträgerwettbewerbe den Wohnungsbestand erhöhen haben können und so auch am ökonomischen Markt stärker werden.
Auf einer anderen Position befinden sich sehr große Unternehmen, die im rein ökonomischen Sinne normalerweise als Marktführer bezeichnet würden. Am Feld der gemeinnützigen Bauträger sind sie aber bei den Bauträgerwettbewerben nicht ganz so aktiv und erfolgreich wie die Innovatoren.
Und als vierte Gruppe, das sind mittlere Unternehmen, die eine andere Strategie fahren. Die setzen quasi nicht auf Erfolg bei den Bauträgerwettbewerben direkt, sondern eher indirekt, indem sie Unternehmensnetzwerke gründen, indem sie da kleinere Partner von größeren gemeinnützigen Bauträgern werden und so über ihre sozialen Kontakte zur Bauleistung kommen und so auch einen Anteil am Kuchen haben.
Bei den Feldpositionen handelt es sich also um eine Momentaufnahme. Im Zusammenspiel von Kapitalformen und Markttendenzen können auch verschiedene mögliche Entwicklungen und Veränderungen im Feld skizziert werden. Carina Altreiter.
Klar ist auf jeden Fall zum Beispiel, dass diese Position der Marktführer, die quasi jetzt in einer sehr bequemen Position sind, weil sie andere Ressourcen haben, um an Bauland zu kommen und Bauaktivität zu haben, da kann es natürlich schon sein, angenommen, die Grundstücksreserven gehen aus, sie haben aber in der Zwischenzeit wenig kulturelles Kapital aufgebaut, um bei den Bauträgerwettbewerben konkurrenzfähig zu sein, dann kann das natürlich sein, dass in diesen Feldlagen auch Bedrängnis entsteht. Natürlich könnte es auch ein Szenario sein, dass man von Seiten der Politik sich Strategien überlegt, wie man gerade die kleinen Genossenschaften, die kleinen Bauträger fördern könnte, wie man denen Baugrund zukommen lassen könnte, um hier quasi auch Unternehmen, sage ich mal, im Feld zu halten. Es kann aber auch sein, und das ist eine Entwicklung, die wir schon länger beobachten, dass in den letzten Jahrzehnten eigentlich man immer von einer zunehmenden Konzentration sprechen kann. Zusammenlegungen, Übernahmen, Kooperationen. Das Feld der Bauträger minimiert sich einfach auch von der Anzahl her. Es gibt ja auch da kaum neue Gründungen.
Eine wesentliche Entwicklung, die die Zukunft des Feldes der Gemeinnützigkeit bestimmen wird, betrifft schließlich den Faktor Boden. Zur Bedeutung der steigenden Boden- und Baulandpreise abschließend Katharina Litschauer.
Aktuell steigen einfach die Bodenpreise massiv in Wien und das führt eigentlich zu zwei Verhaltensweisen. Eine Strategie ist, vermehrt in die Bauträgerwettbewerbe zu gehen. Dort sind noch Grundstücke zu haben zu förderbaren Konditionen. Das heißt, dass der Bauträgerwettbewerb als politisches Instrument wesentlich wichtiger wird und dass politisch quasi mehr Einflussnahme besteht. Die Umkehrseite ist natürlich, dass der Wettbewerb extrem steigt und dass die Konkurrenz dort wesentlich höher wird. Die zweite Verhaltensweise ist, wegzugehen vom geförderten Wohnbau und frei finanziert zu bauen. Die gemeinnützigen Bauträger unterliegen dabei weiterhin dem Kostendeckungsprinzip. Dennoch können sie damit natürlich höhere Grundstückskosten weiter verrechnen. Das heißt, der Wohnraum wird schon teurer, aber dafür kann weiterhin gemeinnütziger Wohnbau gebaut werden. Das heißt, ich versuche, den gemeinnützigen Wohnbau aufrechtzuerhalten, trotz dieser Marktdynamik. Gleichzeitig kaufe ich mir auf diesem Markt Grundstücke als Bauträger und treibe damit selbst die Preise in die Höhe. Das ist einfach eine schwierige Situation. Der einzige Ausweg in dem Sinn ist eine aktive Bodenpolitik von Seiten der Stadt Wien.
Während also die Bauträgerwettbewerbe selbst keine Vermarktlichung der Produktion von sozialem Wohnraum bedeuten, finden sie dennoch im Kontext des und in Wechselwirkung zum Markt um Boden statt. Sie hörten eine Folge von Wettbewerb in Frage, eine Sendereihe im Rahmen des Forschungsprojekts SPACE, Spatial Competition and Economic Policies, der Johannes Kepler Universität Linz, der Universität Wien und der Wirtschaftsuniversität Wien, gefördert vom FWF. Lisa Buchner sprach mit Carina Altreiter und Katharina Litschauer sowie Raffaela Kohut.